Dies ist ein besonderer Tag. Bruder Ross hat es bereits gesagt. Es ist der Tag des Heils, der Tag der Gnade. Aber dieser Tag hat einen Anfang. Dieser Tag nimmt seinen Lauf. Und dieser Tag geht zu Ende. Wir könnten ausrufen, wie damals, Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden und die Mitternachtsstunde bricht herein. Auch das Wort aus dem Hebräerbrief ist so gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Damals kam der Herr im Feuer auf den Berg herab. Gewölk umhüllte ihn. Die Menschen hörten seine gewaltige Stimme wie lautes Donnern. Es gibt in dieser Zeit Menschen, die von 7 Donnern reden, die Gott irgendwo geoffenbart haben soll. Lasst mich das in Liebe sagen. Wenn Gott redet und wenn die 7 Donner wirklich erschallen, dann werden all die Donnerbrüder nichts mehr zu sagen haben. Dann wird Gott zu Wort kommen. Und dann wird er handeln. Dann wird alles stille sein und stramm stehen vor dem allmächtigen Gott. Auch das, was zum Ausdruck gebracht wird in Hebräer 12, eben in dem Gedanken, hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der vom Himmel her zu euch redet. Damals kam der Herr auf die Erde, hat sich kundgetan und sprach. Dann kam er ins Fleisch, wurde Mensch, hat die Erlösung vollbracht und durch die Verkündigung des herrlichen Evangeliums spricht er noch heute vom Himmel her. Und wohl jedem Menschen, der begriffen hat, dass das Wort nicht heute hier vom Podium aus ergeht, sondern vom Himmel ergangen ist. Und wir geben es nur weiter, und deshalb auch die Mahnung, hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der redet. Nicht der Mensch, auch das ist schon gesagt worden, sondern Gott ist, der redet. Und der Herr sagte damals, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wer euch höret, der höret mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Es gibt immer noch göttliche Sendung, göttliche Verkündigung. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass Gott zu uns spricht. Er tut's in Einfachheit, aber gewaltig. Und wohl dem Menschen, der das Wort des Herrn in sich aufnimmt und auswirken lässt. Wir haben hier eine besondere Fürbitte von unseren geliebten Geschwistern. Hier heißt es, für meine Nichte, Namen können wir auslassen, bitte ich die ganze Gemeinde zu beten. Wir wollen es schon jetzt tun, während wir Gottes Wort hören. Es muss nicht immer im lauten Gebet sein, aber in Verbindung mit diesem Wunsch, die Fürbitte vor Gott zu bringen, habe ich daran denken müssen, dass gewiss auch in unserer Mitte Nöte, Krankheiten, dass manches da ist, das wir vor das Angesicht Gottes bringen können. Geschehen wird nur dann etwas, wenn wir das Gebet mit Glauben verbinden, nämlich Glauben, dass es schon geschehen ist damit es werden kann. Das Geheimnis des Gebetes aller Gläubigen liegt wirklich daran, dass sie glauben, dass Gott es schon getan hat.
Amen.
Und nicht erst tun wird. Wer glaubt, dass er es tun wird, wird so weiter glauben in alle Zukunft. Wer aber glaubt, dass er es vollbracht und getan hat, der darf es auf der Stelle mitnehmen. Und ich meine, dass wir durch die Verkündigung des Wortes Gottes das Vorrecht haben, diesen vom Geist Gottes gewirkten Glauben anzuwenden und Gott auch heute an dieser Stätte neu zu erleben, wie unsere geliebten Geschwister gesungen haben: Ich bete um ein neues Erleben. Wer möchte Gott heute erleben? Seine Gegenwart, seine Kraft, so dass wir spüren, dass er uns sein Angesicht zugewandt hat. Ich möchte zu dem, was die Namen des Herrn betrifft und die Auswirkung der Kraft seines Namens, aus dem Worte Gottes lesen, und zwar das bekannte Wort aus Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 16. Apostelgeschichte 3, Vers 16. Denn aufgrund des Glaubens an seinen Namen hat sein Name diesem Manne hier, den ihr seht und kennt, jetzt Kraft verliehen. Und der durch Jesus gewirkte Glaube hat ihm vor euer aller Augen diese seine gesunden Glieder geschenkt.
Amen.
Kürzer und gewaltiger kann es in keinem Vers ausgedrückt werden. Die Apostel Petrus und Johannes haben die Auswirkung der Kraft Gottes, die in dem Namen Jesus liegt, erlebt. Und wir sind heute hier, wir, denen der Name des Herrn in seiner göttlichen Bedeutung geoffenbart wurde. Wir sind heute hier, um die Kraft dieses Namens zu erleben. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Damals wurde der Name des Herrn gepredigt und die Auswirkung dieser Kraft Gottes, die im Wort und in dem Namen des Herrn liegt, wurde erlebt. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann lasst uns damit rechnen, ja erwarten, dass Gott seine Kraft auch heute hier offenbart.
Amen.
Ich lese den Vers noch einmal. Apostelgeschichte 3, Vers 16. Und aufgrund des Glaubens an seinen Namen. Wir merken, welches der Bezugspunkt ist. Und aufgrund des Glaubens an seinen Namen hat sein Name, diesem Manne hier, den ihr seht und kennt, jetzt Kraft verliehen, und der durch Jesus gewirkte Glaube hat ihm vor euer aller Augen diese seine gesunden Glieder geschenkt.
Amen.
Vorher war er krank, jetzt war er gesund. Durch die Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth und durch den gewirkten Glauben, wie heißt durch den von Jesus gewirkten Glauben. Möge es heute geschehen, dass wir nicht nur einen allgemeinen Glauben haben, sondern den Glauben, der notwendig ist, damit das Wunder Gottes heute an dir, an deiner Seele, an deinem Geiste, an deinem Leibe jetzt geschehen kann.
Amen.
Dass auch wir das Gleiche bezeugen können. Nicht erst morgen, sondern jetzt, jetzt. Hier wird in der Gegenwartsform gesprochen. Es war geschehen. Wir haben das im Dienste Bruder Brenhams erlebt, im Vergleich zu den anderen Evangelisten. Ich habe sie ja zum großen Teil gesehen, gehört und auch zum Teil übersetzt. Und ich kann den Unterschied sehr gut beurteilen. Alle anderen haben immer sagen können, der Herr ist treu, ihr könnt euch darauf verlassen, dass er sein Wort bestätigen wird, und haben die Leute dann nach dem Gebet weitergeschickt. Bei Bruder Brenhim war es anders. Es geschah auf der Stelle. Der von Gott gewirkte Glaube an die Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth wurden die Leute nicht auf morgen oder in ferne Zukunft vertröstet, sondern empfingen die Heilung an Ort und Stelle. Wenn man das so ganz persönlich oft genug in Europa und in den USA mitgesehen, mitgehört hat, Augen- und Ohrenzeuge wurde, dann ist das schon eine sehr schöne Sache. Ich habe zugeschaut, wie Blindgeborene in einem Augenblick sehend wurden. Ich habe zugeschaut, wie Gott an Ort und Stelle in einem Augenblick große Wunder und Zeichen getan hat. Wir glauben, dass der Herr seine Knechte nimmt, aber er selbst bleibt bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Er kann Botschafter, er kann Propheten, er kann Apostel zu sich rufen. Sie alle haben ihren Auftrag erfüllt und wurden dann in die Herrlichkeit genommen. Aber das Wort, all die Zeugnisse von dem, was Gott getan hat, ist uns geblieben, damit auch wir wüssten, in welch einer Weise Gott übernatürlich in der Gemeinde wirkt. Und da wir am Ende der Zeit damit rechnen dürfen, dass der Herr eine volle Wiedererstattung aus Gnaden schenkt, deshalb wissen wir auch, dass die Verkündigung der Sache selber vorausgehen muss. Aber das, was angekündigt wurde, muss kommen, muss folgen, weil Gott es gesagt hat. Und da haben wir einen unerschütterlichen Glauben, der in den Verheißungen des Wortes verankert ist. Hätte uns ein Mensch gewisse Dinge in Aussicht gestellt, dann wäre es eine Sache. Wenn es aber im Worte Gottes geschrieben steht und darin verheißen wurde, dann dürfen wir sagen, wie Paulus im 2. Korinther 1 geschrieben hat, Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Auch die für diese Zeit und für die Herausrufung, für die Zubereitung und Vollendung der Braut des Lammes werden alle Verheißungen ihre Erfüllung finden. Denn Paulus schon schreiben konnte in Epheser 5, dass der Herr sich selbst eine Gemeinde darstellen wird, die nicht habe einen Flecken, noch eine Runzel, noch irgendeinen Fehler, sondern wie das Lamm Gottes fehlerlos war, so werden wir, die wir mit so vielen Fehlern behaftet waren und eventuell noch sind, durch die Gnade Gottes, durch das Blut des Lammes, durch das Wort Gottes, als unanklagbar und fehlbar, ohne Flecken und ohne Runzel, vor das Angesicht Gottes gestellt werden, und das aus Gnade. Wenn man allein darüber nachdenkt, dann kann man ungefähr ermessen, was Gnade bedeutet. Und der Herr sagte ja, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Als Bruder Russ das Wort aus Hebräer 12 las, kam mir noch ein Gedanke. Wie oft wird in Kreisen des vollen Evangeliums gebetet: Herr, rede du, offenbare dein Wort frisch vom Thron. Und wenn Gott dann sein Wort frisch vom Thron offenbart, und wenn das Wort, das auf Erden verkündigt wird, vom Himmel her durch den Heiligen Geist beleuchtet und geoffenbart wird, dann, was dann? Dann haben diejenigen, die vorher darum baten, taube Ohren, weil es nicht so kommt, wie sie es erwartet haben. Und das können wir uns alle merken. Keiner von uns ist Gottes geheimer Rat. Keiner von uns kann ihm sagen, was und wie er es tun soll. Er ist Gott. Das Werk seiner Hände sei ihm anbefohlen. Er weiß, was er tut, auch in diesen Tagen. Wohl jedem, der Anteil an seinem Tun hat. Noch eine Stelle, was den Namen des Herrn betrifft, aus Lukas 24, 47, allen sehr gut bekannt. Vielleicht lese ich's doch, wie üblich, damit alle den genauen Text haben. Lukas 24, 47. Hier steht: Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen dafür. Gott hat Zeugen auf Erden. Im Propheten Jesaja spricht Gott der Herr: Ihr seid meine Zeugen, ihr seid mein Knecht, den ich erwählt habe. Im Neuen Testament sagt der Herr: Ihr seid meine Zeugen. Ihr Lieben, wir bezeugen das vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben. So schreibt es Johannes in seinem Brief damals. Noch heute wird Vergebung der Sünden nicht durch irgendeine religiöse Handlung vermittelt, sondern gepredigt im Namen des Herrn. Und alle, die durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk annehmen, was Gott ihnen geschenkt hat, dürfen ihm dafür danken und erleben, was er vollbracht und geschenkt hat. An gestern Abend denkend, komme ich zurück auf die beiden Schriftstellen, die unser geliebter Bruder Graf gelesen hat. Es ist ja gleich, wer liest. Wichtig ist, dass wir es hören, recht hören, und dass wir begreifen, dass nicht Prediger hier vorne stehen und etwas sagen, sondern wie ich gestern Abend bereits über meine Lippen brachte, die Verbindung ist nicht Prediger, Publikum, Publikum, Prediger. Die Verbindung wird unter der Predigt zu Gott hergestellt. Und wir spüren, dass der Herr vom Himmel her durch sein Wort, das auf Erden gepredigt wird, redet. Und in dem Moment kommt Ehrfurcht, kommt Gottesfurcht über uns. Und wie der Prophet Jesaja an einer Stelle sagt, die da zittern im Gedanken an dein Wort. Nicht Furcht vor Strafe, sondern Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Das Wort aus Micha 4, wir haben es alle mitgelesen, ich möchte es noch einmal tun. Micha Kapitel 4, Vers 5. Mögen alle Völker, ein jedes, im Namen seines Gottes wandeln. Wir wollen im Namen des Herrn, unseres Gottes, wandeln, immer und ewig. Das ist eine Entscheidung von großer Tragweite. Was immer jemand für sich entscheidet, das Volk Gottes kennt nur eine Entscheidung, und das ist diese hier. Mögen alle Völker, mögen alle Nationen und Denominationen, mögen alle in ihrem Namen oder im Namen ihrer Götter, mögen sie wandeln, wie sie wollen. Wir, die wir Gottes Eigentum geworden sind, wir wollen im Namen des Herrn, unseres Gottes, wandeln. Immer und ewig. Wenn es so geschieht, dann werden wir auch die Kraft dieses Namens mehr und mehr erleben. Es muss dahin kommen, bei uns allen dahin kommen, dass die Verkündigung des Wortes und unser Leben immer näher zusammenkommen, bis eine völlige Übereinstimmung erreicht worden ist. Und wir glauben, dass Gott in seiner Treue auch heute bemüht ist, in uns dieses Wollen zu bewirken, um dann das Vollbringen tun zu können. Und wie ich oft genug gesagt habe, wenn Gott eine Sache in einem Menschen vollenden soll, dann muss er ja zunächst einmal beginnen dürfen. Irgendwann muss der Anfang gemacht werden, wenn die Vollendung kommen soll. Und wenn Menschen heute in unserer Mitte sind, bei denen Gott noch nicht beginnen konnte, möge es heute aus Gnaden geschehen, dass jeder die Verbindung zu Gott sucht und findet und dann sich dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen kann. Das Wort aus Josua, dem 24. Kapitel, wollen wir ebenfalls noch lesen und dann auf die Zeit, in der wir leben, kommen. Josua 24, ich meine, es war Vers 15, der gelesen wurde. Ich lese ihn jetzt noch einmal, wollt ihr euch aber nicht dazu verstehen, dem Herrn zu dienen, so entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter jenseits des Jordanstromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Lande ihr wohnt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn wir das auf unsere Zeit übertragen, damals war es noch so, dass der Vater der Herr im Hause war. Die Entscheidung, die er traf, galt für das ganze Haus mit. Da war von Selbstbestimmung und von allem, was man heute so hört, noch nicht die Rede. Damals hat die Frau ihren Platz, der Mann seinen und die Kinder ebenfalls ihren Platz eingenommen. Die göttliche Ordnung, so habe ich es vor kurzem gesagt, galt ja noch bis fast vor 10, 15, 20 Jahren. Da war die Familie noch eine Familie. Wenn eine Ehe nicht ganz funktionierte, hat man's innerhalb der Ehe ausgetragen. Man hat nicht alles in die Öffentlichkeit gebracht. Die Kinder blieben zu Hause. Die Familie war noch eine Familie. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, wer kann's besser beurteilen, wie wir, die wir einer vorigen Generation angehören? Was ist in der jetzigen Generation geschehen? Kinder wollen selbstständig sein, Töchter mieten ihre eigenen Wohnungen, die Jungen wollen nicht mehr unter der Obhut und Aufsicht im Hause bleiben. Ich persönlich kenne Familien, wo Töchter im eigenen Hause sich selbstständig gemacht haben, andere fliegen aus, um dann unbeobachtet zu sein. Irgendwie ist die Ordnung, die während fast 6000 Jahren galt, über den Haufen geworfen worden. Kinder wollen sich selber verwirklichen. Die Frauen wollen nicht mehr abhängig sein von den Männern. Sie wollen den Beruf, sie wollen das Leben, sie fordern. Und man merkt gar nicht, dass die Familien, dass die Ehen, dass überhaupt die Gesellschaft den Bach runtergeht. Und dann könnte dazu gesagt werden, wie Bruder Brenhem es 1933 sah, dass die Frauen ihren Platz verlieren oder aufgeben würden und dass damit auch ein direktes Zeichen der Endzeit gegeben wäre. Die göttliche Ordnung gilt für die Masse heute nicht mehr, aber sie gilt für jeden Gläubigen. Wie wir es gestern Abend bereits angetönt oder berührt haben, was immer in dieser Welt geschehen mag, wenn wir da an 1. Timotheus 4 denken, an 2. Timotheus 3 und 4, an all die Stellen, die von der Endzeit reden, dann kann damit nicht die herausgerufene Gemeinde gemeint sein, sondern die ungläubige Welt. Vielleicht lesen wir diese Stelle nur ganz kurz, und zwar 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden und so weiter. Aber speziell 2. Timotheus, Kapitel 3, von Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne Liebe und Treue. Das ganze Register zieht sich ja noch sehr weit hin. Noch einmal sei es gesagt, dieser Zustand ist der Zustand der Welt. Nicht der gläubigen Familien, nicht der Zustand der Gemeinde des lebendigen Gottes. Was wollen wir mit verräterisch und mit all den Dingen, die hier aufgelistet werden? Wir glauben, dass der Herr uns herausgerufen, herausgezogen, begnadigt hat, um sein Eigentum sein zu dürfen. Und wie der Herr sagte, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Es ist so, glaube ich, in Galater 4, da schreibt Paulus, das Jerusalem droben ist unser aller Mutter. Im Einleitungswort lasen wir mit, ihr seid nicht zu einem Berge, von dem der Rauch aufsteigt, wo Donnerworte zu hören sind, gekommen, sondern zu dem Berge Zion. Wenn man dieses Wort Berg Zion nimmt, das Wort wird ausgehen von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion, so steht schon im Propheten Jesaja geschrieben. Gott hat einen Ort auf Erden, und das ist seine Gemeinde, in der er seinen Namen, sein Wort und seinen Willen offenbaren kann. Und wir müssen beherzigen und verstehen, dass wir uns jetzt dieser göttlichen Ordnung stellen und fügen müssen. Uns allen könnte der Herr die Frage vorlegen, die er damals Hiob vorgelegt hatte. Ich möchte sie lesen. Hiob 38, ihr wisst ja, es ging hin und her zwischen Hiob und seinen Freunden, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Dann aber stellt der Herr ihn zur Rede in Kapitel 38. Hier lesen wir Vers 33. Kennst du die für den Himmel gültigen Gesetze? Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Wir haben mitgelesen, dass wir den nicht ablehnen sollen, der vom Himmel her zu uns redet. Hier wird ein Gottesmann, ein geprüfter, sehr schwer geprüfter Gottesmann, von dem sich alle abwandten und Freunde ihn kritisierten, Frau ihm sagte, sage dich los von Gott und stirb und so weiter. Der wird gefragt, kennst du die für den Himmel gültigen Gesetze? Menschen haben ihre Vorschriften, es gibt überall Vorschriften, im Straßenverkehr, überall findet man auf Erden Vorschriften, dann gibt's in Gemeinden, in Denominationen gewisse Regeln, was geglaubt und gelehrt werden soll. Hier ist die Frage, kennst du die für den Himmel gültigen Gesetze? Wenn ich das Wort gültig hier lese, dann denke ich an Offenbarung 14, Vers 6. wo geschrieben steht, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern und Sprachen verkündigt werden wird. Welches ist das ewig gültige Evangelium, das am Anfang in der Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde verkündigt wurde? Das gilt bis in Ewigkeit. Und dabei muss es von Anfang bis zu Ende bleiben. Das ist dann ein Punkt, über den wir nicht mit uns reden lassen, weil Gott gesprochen hat und sein Wort durch Apostel und Propheten verbindlich hinterlassen hat. In Hiob 42 noch die ersten beiden Verse, Hiob 42, Vers 1 und 2. Da antwortete Hiob dem Herrn folgendermaßen: Ich habe anerkannt, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir unausführbar ist. Ein herrliches Zeugnis. Dieser Gottesmann erkennt den Herrn als den Allmächtigen, dem nichts, was er sich vorgenommen hat, unausführbar ist. Wenn er sein Volk durch das Rote Meer hindurchführen will, dann vermag er es zu teilen, so dass das Wasser rechts und links wie zementiert, wie eine Wand, wie eine Mauer dasteht. Mögen die Ungläubigen uns darüber verhöhnen und sagen, ihr seid dumm genug, das zu glauben. Wie ich auch schon einige Male sagte, heute sind die wahrhaft Gläubigen die Toren in den Augen der Ungläubigen. Dann aber wird es sich wenden und diejenigen, die heute die Narren sind, werden dann die Klugen sein, die mit dem Herrn eingehen dürfen und zwar in Ewigkeit bei ihm sein werden. Wir haben den Glauben in uns, den Gott durch sein Wort und durch seinen Geist gewirkt hat. Sollte der allmächtige Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat, sollte er nicht imstande sein, es zu teilen? Gott ist allmächtig, gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Er vollführt das, was er sich vorgenommen hat und braucht niemanden zu fragen. Aus 5. Mose 29 möchte ich weiterlesen. 5. Mose 29. Hier stehen im letzten Vers die Worte und dann weiter mit Kapitel 30. 5. Mose 29. 29 und dann von Vers 1 in Kapitel 30. Das noch Verborgene steht beim Herrn, unserem Gott, aber das bereits offenbar Gewordene ist für uns und unsere Kinder für alle Ewigkeit bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes erfüllen. Mit Kapitel 30, Vers 1 kommt dann die Lektion für Israel, aber gleichzeitig auch für uns. Ich lese sonst nicht viel Bibeltext, den kann ja jeder in der eigenen Bibel lesen, aber lasst mich hier einige Verse lesen. 5. Mose 30 von Vers 1. Wenn nun alle diese Worte, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgetragen habe, bei dir eintreffen werden und du es unter allen Völkern, unter die der Herr dein Gott dich verstoßen hat, dir zu Herzen nehmen wirst und du samt deinen Kindern von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst und seinen Weisungen in allem, was ich dir heute gebiete, gehorsam bist. Hier geht es nicht nur um das Hören der Worte, hier geht es nicht nur um den Glauben, sondern auch um den Gehorsam, nämlich zu tun, was Gott in seinem Worte gesagt hat, also Täter des Wortes zu werden. In Verbindung damit hat der Herr die Verheißung gegeben, sie steht von Vers 3, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder aus all den Völkern sammeln, unter die der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wir leben in einer Zeit, in einer Generation, in der ja zwei Dinge miteinander parallel verlaufen, wie wir es ebenfalls schon einige Male hervorgehoben haben. Die Sammlung des Volkes Israel aus allen Sprachen, Völkern und Nationen und ihre Heimkehr in das Land der Väter, in das Land der Verheißung, eine vor unseren Augen in Erfüllung gehende biblische Prophetie. Genauso wird die Gemeinde des lebendigen Gottes aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus allen Denominationen und Glaubensrichtungen gesammelt hin zum Herrn, zurück zum Worte Gottes, um die wirkliche Belehrung zu empfangen und sich dann Gott im Gehorsam zu stellen, damit er das Geschick wenden und neu segnen und sein Wort bestätigen kann. Von Vers 4 lesen wir, wenn deine Verstoßenen sich auch am Ende des Himmels befinden sollten, wird der Herr, dein Gott, dich doch von dort sammeln, von dort dich zurückholen. Sie mögen an den Enden der Erde sein. Einige waren in Zürich, andere haben es gehört, wie Bruder Goldner uns berichtete, wie die Aktion Salomon vor sich ging und etwa 15.000 Juden aus Äthiopien ausgeflogen wurden. Was geschieht in unseren Tagen? Gott hat's gesagt, Osten gib sie heraus und Norden halte sie nicht zurück. Lass meine Söhne heimkehren. Und sie kehren heim. Gott benutzt irdische Regierungen. Gott kann Diplomatie benutzen. Aber Gott tut alles, auf dass die Schrift erfüllt werde. Wie? Das haben wir ja gelesen. Ist seine Sache. Hiob sagte, nichts ist dir unausführbar, ob er Jets gebraucht, ob er Diplomaten benutzt, was immer. Unsere Herzen jauchzen und jubilieren, denn wir wissen, nach Abschluss der Gnadenzeit für die neutestamentliche Gemeinde wendet sich Gott voll und ganz seinem Volke Israel zu. Und die beiden Propheten werden nicht in Moskau, nicht in Washington, nicht in Peking oder sonst wo predigen. Die werden in Jerusalem dreieinhalb Jahre prophetisch reden.
Amen.
Und da, wo Gott redet, muss das Volk sein, zu dem er reden möchte. Genauso ist es doch in diesen Tagen. Wenn wir das vom Himmel her geoffenbarte Wort Gottes in diesen Tagen hören wollen, dann müssen wir uns dorthin begeben, wo es verkündigt wird. Und ich möchte bewusst sagen, dass niemand jetzt auf eine Person Bezug nehmen soll. Vergesst alle Propheten und Apostel, wie wir sagten, aber gedenket des Wortes des Herrn. Und wenn wir aus Gnaden gewürdigt wurden, sein geoffenbartes, vom Himmel her geschenktes Wort an dieser Stätte zu glauben und zu verkündigen, dann haben wir uns dafür nicht zu entschuldigen, sondern von Herzen bei Gott zu bedanken, der Großes aus Gnaden an uns getan hat. Was konnten die Propheten dafür, dass sie Sprachrohr Gottes wurden? Hat nicht der eine gesagt, der Herr hat mich von der Schafherde geholt? Ein anderer sagt, ich bin gar kein Prophet, ich züchte Maulbeeren und Feigen und so weiter. Lies doch nach. Aber der Herr hat sie gerufen, hat mit ihnen gesprochen, hat sie gesandt und sie haben sein Wort verkündigt. Genauso geschah es in diesen Tagen. Gott bleibt bei seiner für das Reich Gottes festgesetzten Ordnung. Er tut nichts, er offenbart den sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und da mag irgendjemand sehr demütig sagen, das ist ja schon alles geschehen. Interessant. Wenn schon alles geschehen ist, wozu kommen wir noch zusammen? Für manche ist schon alles im Neuen Testament oder auch im Alten geschehen, ohne dass sie begreifen, dass Gottes Wirken bis zur Vollendung auf Erden so vor sich geht, wie es je und je von ihm auf Erden vorgenommen wurde. Nie hat er eine Gruppe genommen, nie eine Denomination. Und wenn sich einige zusammenfanden, dann hatten sie noch einen Lügengeist, obwohl sie sagten, so spricht der Herr. Hatte Gott so nicht gesprochen, dann wurde der gerufen, den der Herr gerufen hatte. Und er sagte, ich habe Israel zerstreut gesehen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber er konnte sagen, ich habe den Herrn auf seinem Thron gesehen und das himmlische Heer zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Der Prophet war auf Erden und hörte das Gespräch im Himmel. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Er hatte Gewissheit, nicht Einbildung, nicht Mutmaßen. Er hatte das, so spricht der Herr. Ich bin Gott dankbar für den Dienst Bruder Brenhims in unseren Tagen. Und wer an dieser Stätte das Wort Gottes über all die Jahre gehört hat, weiß genau, dass wir weder Moses noch Abraham, weder Petrus noch Paulus, geschweige Bruder Brenhim predigen, sondern dass wir Jesus Christus predigen als den gekreuzigten, für uns gestorbenen, auferstandenen, gen Himmel gefahrenen, wiederkommenden Herrn und Erlöser. Wir sind aber dazu bestimmt, das vom Himmel her frisch geoffenbarte Wort, dieses alte Wort, nichts außerhalb der Bibel, alles innerhalb der Bibel, wie es geoffenbart wurde, aufzunehmen und von ganzem Herzen zu glauben. Und ich wage zu behaupten, wer in diesen Tagen von Gott begnadigt ist, der wird das geistliche Ohr haben, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht was Prediger einwenden, sondern das, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun müssen wir ganz kurz noch auf die Taufe zu sprechen kommen. Gestern Abend gab Bruder Russ bekannt, dass heute Taufe sein wird. Und die Bemerkung ist ja gefallen, dass alle, die noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn getauft wurden, dass sie somit eine Gelegenheit bekommen, sich biblisch taufen zu lassen. Ihr Lieben, auch wenn jemand sagt, Gott hat mich gesegnet, Gott ist mit mir gewesen, das können Millionen sagen, dass Gott sie gesegnet hat. Wenn wir allein an die Pfingstbewegung in der ganzen Welt denken, dann gibt's an der Westküste Amerikas, in der Gegend von Los Angeles bis hoch nach San Francisco, runter bis San Diego, dann gibt es dort zwischen 6 und 8 Millionen Menschen des vollen Evangeliums. Nach außen alle geistgetauft, alle sprechen in anderen Sprachen und alle gehen ihre eigenen Wege und kümmern sich um die biblische Belehrung und um die Taufe auf den Namen Jesu Christi nicht, sondern sagen sogar, sie sei, naja, den Ausdruck möchte ich jetzt nicht gebrauchen, in jedem Fall gehen manche so weit, dass sie es dem Teufel zuschreiben. Ihr Lieben, wir leben in Tagen, in denen der Geist Gottes wirkt. Und das wird hier nicht abgestritten, das wird voll bekannt und befürwortet. Der Geist Gottes ist wirksam auf der ganzen Erde. Der Geist Gottes wirkt. Und dieses charismatische Wirken, ihr wisst, ist ja in den letzten Jahren, besonders in den letzten 20 Jahren, von der Pfingstbewegung direkt zur römisch-katholischen Kirche gekommen. Nicht, wie es üblicherweise hätte sein können, über die Baptisten, über die Methodisten, über die Heilsarmee, über all diese freikirchlichen und ja auch zum großen Teil sich der Bibel nahenden Gemeinden, sondern direkt von der Pfingstbewegung durch den Mann, dem ich einige Male persönlich die Hand gedrückt habe, David du Plessis, ein Mann aus Südafrika stammend, der 1951 dabei war, als Bruder Branham das große Stadion in Durban füllte, das heißt, Gott füllte das Stadion. In jedem Fall haben dort ja, was war's, 300.000 oder 400.000 Menschen zusammengefercht, das Wort Gottes gehört. Und Bruder Branham sagt es ja, dass etwa 30.000 ihr Leben an einem Abend Gott geweiht haben, nachdem diese Volksmassen die Bestätigung des Wortes auf der Plattform sahen. Aber eben der Bruder von diesem David du Plessis war teilweise Bruder Branhams Übersetzer aus dem Englischen in die Afrikaanssprache. Und so hat es da eine Verbindung gegeben. Du Plessis verließ Südafrika, folgte Bruder Branham in die Vereinigten Staaten, bekam so den Zugang zu all den renommierten Predigern des vollen Evangeliums und wurde dann, wie die ganze Welt und Geschichtsbücher ihn nennen, Mr. Pentecost. Das Wort Pentecost bedeutet eigentlich der 50. Tag, nimmt Bezug auf Pfingsten, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dieser Mann war es, mit dem ich im Jahre 64 bei McTernan in Rom Versammlungen in einer großen evangelikalen Gemeindeversammlungen hielt. Ich glaube, wir kennen ihn, einige von uns kennen McTernan. Und da war Duplessis. Und man hatte mich, obwohl ich der Jüngste war, trotzdem als Hauptredner in der Hauptversammlung gewählt, das Wort zu verkündigen. Und es war David Duplessis, der zu mir kam und sagte, Gott segne dich, er hat dir sein Wort anvertraut. Aber dieser David Duplessis wollte mich mit in den Vatikan nehmen, weil er damals ein Interview mit Kardinal Beer, damals dem höchsten deutschen Kardinal im Vatikan, hatte. Und ich konnte noch nicht ahnen, welche Folgen das alles haben würde. 1964 habe ich die Dinge, die ich heute sehe und weiß, ja auch noch nicht gesehen und nicht gewusst. Aber so begann es eigentlich. Duplessis hatte eine besondere Gabe, für die Leute zu beten, dass sie geistgetauft werden. Und es spielte dabei keine Rolle, ob er in ein Priesterseminar ging, ob er in einen Nonnenkonvent ging, allen, denen er die Hände auflegte, sprachen in Zungen. Ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Er hatte einfach diesen Glauben und diese Begabung von Gott. Aber jetzt kommt diese ganz große Frage. Wo bleibt das Wort? Das Wort und der Geist müssen übereinstimmen. Amen. Die Anbetung muss im Geist und in der Wahrheit stattfinden. Wenn aber keine Wahrheit vorhanden ist, sondern Täuschung, was ist dann? Und deshalb sei es kurz bemerkt, dass Gott seinen Weg hat, durch alle Bewegungen hindurch, ob es die Methodisten oder Baptisten, ob Pfingstbewegung, wo immer Bewegung war. Gott hatte seinen Weg, aber es ging zu allen Zeiten um die Auserwählten, nicht um die breite Masse, um die Bewegung innerhalb der breiten Masse, sondern um die kleine Herde, die im Gehorsam und im Glauben dem Herrn zu folgen bereit war. Genau das Gleiche ist in diesen Tagen. Gott hat in allen Bewegungen, bis hin zur charismatischen Bewegung, hat er sein Volk. Diese Bewegung musste kommen. Ein Wachrütteln musste stattfinden. Die Aufmerksamkeit musste auf das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes gelenkt werden. Und ich verspreche euch da nicht zu viel. Denn es steht ja geschrieben, Bruder Russ hat es vorgelesen, Gott wird noch einmal Himmel und Erde bewegen. Gott wird noch einmal segnen. Gott wird den Spätregen geben. Direkt vor der Ernte wird's geschehen. Diese letzte Ausgießung des Geistes wird dann über die wahre Braut, über die herausgerufene Schar kommen. Jetzt sind überall Bewegungen. Dann kristallisiert es sich heraus, wer dem Lamme wirklich nachfolgt, um dann den vollen Segen aus Gnaden zu bekommen. Wie ich eigentlich sagen wollte, diese charismatische Bewegung hat ihren Lauf genommen, direkt von der Pfingstbewegung zur römisch-katholischen Kirche, und auf dem Rückzug sind alle anderen Kirchen mit einbegriffen worden. Nicht eine einzige ist ausgeschlossen geblieben. Sämtliche Kirchen und Freikirchen. Habt ihr gewusst, dass in unserem Lande in direkt lutherischen Seminaren schon vor Jahren David Duplessis für lutherische Pfarrer für die Geistestaufe betete, für Baptisten um die Geistestaufe betete? Man muss ab und zu auch ein wenig Information haben, um zu wissen, was im Lande, was in anderen Ländern und was in der ganzen Welt geschieht. Heute weiß jeder Journalist, heute weiß jeder Redakteur, heute weiß die gesamte Öffentlichkeit, was Pfingsten bedeutet, was damit verbunden ist und so weiter. Alle sind heute über alles informiert. Was die Außenwelt nicht weiß, ist der Teil, den Gott für die Brautgemeinde bestimmt hat. Alle anderen Bewegungen wissen sie und bewegen sich mit in den Bewegungen. Aber das, was Gott der Brautgemeinde verheißen hat, das wissen sie nicht. Und darin besteht eben der große Unterschied. Verzeihung, wir müssen doch jetzt eine oder zwei Stellen lesen, was die Taufe betrifft. Eins möchte ich heute, wie ich es wohl noch nie getan habe, an dieser Stätte hervorheben, dass die Taufe, die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, nicht geschieht, um Sünden zu vergeben. Das möchte ich sehr, sehr deutlich hervorheben. Es gibt einen einzigen Bibelvers, den sich die Einheitsleute genommen und den sie nicht mit all den anderen Versen, die von der Taufe in der Bibel reden, verbinden, sondern isoliert betrachtet haben. Es gibt die Lehre in Verbindung mit der Taufe, dass nur wer getauft ist, durch die Taufe Vergebung der Sünden empfängt. Davon gibt's einige Millionen in den USA, bekannt als United Pentecostal Church, die das so glauben. Und wer nicht getauft ist, hat nicht Vergebung der Sünden. Das ist keine biblisch fundierte Lehre. Die Vergebung unserer Sünde geschah, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein heiliges Blut am Kreuz auf Golgatha vergoss. Buße und Vergebung der Sünden wird seit der Zeit allen Völkern in seinem Namen verkündigt. Und wer Vergebung der Sünde empfangen hat, lässt sich als Beweis zur Vergebung der Sünden taufen, damit er unter Beweis stellt, ich glaube, dass meine Sünden vergeben sind, und schließe so den Bund eines guten Gewissens mit Gott. Ich lese die Stelle aus Apostelgeschichte 22, Vers 16. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du noch? Stehe auf, lass dich taufen und wasche deine Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Hier steht nicht, und lasse deine Sünden durch die Taufe abwaschen. Das wird da hineingelesen, aber drinstehen tut's nicht. Man muss so lesen, wie es geschrieben steht. Und nun, was zögerst du noch? Stehe auf, lass dich taufen. Amen. Amen. Stehe auf, lass dich taufen und wasche deine Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Ganz klar und deutlich. Wer den Namen des Herrn anruft, soll getauft werden, soll gerettet werden, soll Vergebung empfangen. Und wer Vergebung empfangen hat in seinem Namen, aufgrund des Opfers von Golgatha, der lässt sich dann in seinen Namen hineintaufen. Wer mit Christus gestorben ist, der lässt sich dann mit ihm begraben, wie Paulus es im Brief an die Römer ausführt. Römer Kapitel 6, Römer Kapitel 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde freigesprochen. Also, die Reihenfolge liegt fest und die Erlebnisse auch. Tut Buße, das heißt, kehret um, bekehret euch, wendet euch Gott zu und kommt zu ihm, alle ihr Enden der Erde, tut Buße und lasse sich an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Klarer kann es in der Heiligen Schrift nicht gesagt werden. Ich meine, was die Taufe sonst betrifft, ist es doch klar, wer nicht auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurde, ist noch nicht biblisch getauft worden. Und da kann sich jemand drehen und wenden, wie er will. Er kann sagen, in Matthäus 28, 19 steht es geschrieben. Es steht geschrieben, und Gott sei Dank dafür, dass es geschrieben steht. Man muss nur sagen, es steht abermals geschrieben. Und man muss das Geschriebene mit dem abermals Geschriebenen und mit dem Ausgeführten vergleichen und in Übereinstimmung bringen. Man kann nicht eine Bibelstelle gegen die andere verwenden. Man kann nur die Bibelstellen harmonisch miteinander verbinden. So haben es die Apostel getan. Und so tun wir es heute. Sie haben Matthäus 28 gut verstanden, begriffen auch den Namen, in dem sich Gott im Neuen Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat und wussten, dass es der Name Jesus ist. Vater ist das, was man ist. Sohn ist ebenfalls eine Bezeichnung. Und Heiliger Geist auch, da geht es um den Namen und taufet sie in den Namen oder auf den Namen. Das griechische Wort Eis, das dort steht, kann in und kann auf bedeuten, kann beides bedeuten. Auch darüber streiten einige. Ich habe keine Zeit zum Streiten. Wir werden in den Namen des Herrn hineingetauft, auf den Namen des Herrn getauft. Wir wissen doch, worum es geht. Nicht nur um die Formulierung von Worten, sondern darum, mit Christus gestorben zu sein, mit ihm begraben zu werden. Das Untertauchen soll versinnbildlichen, mit ihm begraben zu werden. Das Heraufheben aus dem Wasser soll veranschaulichen, dass der alte Mensch mit Christus gestorben und begraben wurde und dass jetzt ein neuer mit Christus auferstanden ist, damit gesagt werden kann, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Möge Gott uns allen dazu Gnade schenken, auch uns, die wir schon längst getauft wurden, dass wir es neu erleben, neu sehen, dass wir mit Christus gestorben, mit ihm begraben wurden, um hinfort nicht mehr uns selber zu leben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Möge Gott seinen Segen zu seinem Worte geben und möge jeder von Herzen sagen, mögen alle anderen wandeln, wie sie wollen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, dienen und folgen, ungeachtet dessen, was alle anderen tun. Wohl all denen, die noch sagen können, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Auch ich möchte es, wir alle möchten es. Und Gott möge Gnade dazu schenken. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.